Und ich hatte überhaupt keine Lust, die Maxi zu sein, die Tees produziert. Ich habe mich gar nicht so damit identifizieren können. Und wir sind dann quasi an den ersten Produkten klaglos gescheitert und haben dann komplett pivotiert. Natürlich sind wir in einer Nische drin, aber Nischen können ja extrem groß sein.
Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast sprechen wir regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene und ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und sammeln eben die besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Heute ist bei uns Maxi Mathiesen zu Gast. Sie hat Femna gegründet, das ist eine Online-Beratungsplattform für Frauen. Und das ursprüngliche Geschäftsmodell von Femna war aber eigentlich ein ganz anderes. Und von diesem Pivot, den Maxi eben hingelegt hat mit ihrem Unternehmen, erzählt sie auch ganz offen und ehrlich in der Folge. Und es geht auch darum, warum es für sie manchmal Vorteile haben kann, alleine zu gründen. Und sie spricht auch darüber, warum sie sich bisher gegen VC-Geld entschieden hat. Maxi, du bist ja sozusagen auf Empfehlung von der Artnight-Gründerin Amy Carstensen hier, denn die war letztens bei uns zu Gast und hatte dich empfohlen. Und bei Artnight war es ja eigentlich so, dass Corona ziemlich das Geschäftsmodell zerschossen hatte. Die sind ja bisher immer nur offline gewesen, mussten dann umstellen auf online. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch eher andersrum war, oder? Also Corona hat ja eigentlich eher geholfen dabei, so eine Online-Gesundheitsplattform voranzutreiben, oder
ja, wie genau, war das? Genau, also wir machen ja Telemedizin für Frauen mit so einem ganzheitlichen Ansatz. Und was wir gemerkt haben, ist, dass also zwei Punkte. Das eine war, dass Telemedizin plötzlich angenommen wurde und auch so ein bisschen in den Medien publik wurde und die Leute ein Gefühl zur Telemedizin bekamen. Sprich, sie wussten, sowas gibt es. Also viele Menschen wussten, glaube ich, vorher waren 90% aller Deutschen wussten gar nicht, dass es Telemedizin gibt.
Aber das ist eher Angebote so ein bisschen so ein deutsches Problem auch, oder? Ich meine, in anderen Ländern ist es ja schon viel verbreiteter.
Viel etablierter. In den USA gibt es ein Startup, an dem wir uns sehr stark orientieren. Das ist die Maven Clinic. Und die haben über 3 Millionen Kundinnen und haben auch so eine Plattform mit einem ganzheitlichen Zugang, wo Krankenschwestern, Gynäkologinnen, unterschiedlichste Formen, sogar Doulas, also das ist so eine Art alternative Hebamme sind, die man buchen kann. Das wird super angenommen.
Mhm. Genau.
Und hier aber. Und in Deutschland war vorher, glaube ich, so die Skepsis. Es ist ja eine neue Technologie, also man sitzt sich über so einen Videochat am Computer gegenüber oder bei uns jetzt auch, um quasi die Angst zu nehmen, per Telefon ist es auch möglich. Aber ich glaube einfach so diese Angst vor so einer technischen Erneuerung, also wie buche ich jetzt den Termin über den Online-Kalender? Wenn man das vorher nie gemacht hat, ist es erstmal eine Hürde. Aber dadurch, dass während der Corona-Zeit Arztbesuche oder Besuche beim Heilpraktiker oder beim Endokrinologen gar nicht möglich waren, haben die Leute das einfach machen müssen. Und ich glaube, der zweite Punkt war, dass die Leute extreme Angst teilweise hatten vor Ansteckung und überhaupt nicht in Wartezimmern sitzen wollten. Ja. Und dadurch hat Telemedizin auch in Deutschland sehr, sehr stark zugenommen.
Das haben ja auch andere Startups wie Teleklinik oder so, die sehen das ja auch.
Genau, total. Oder Krü, das ist ein schwedischer Anbieter, die haben, glaube ich, auch irgendwie verdoppelte Patientenzahlen verbucht.
Ja, und vielleicht auch so Kundinnen, die bisher noch nicht so mit Zoom oder sowas umgegangen sind und jetzt auf einmal durchs Homeoffice das auch machen mussten, haben wir ja vielleicht auch nochmal so einen anderen Zugang dazu gefunden.
Ja, also einfach dieses per Computer, was vielleicht bei uns in der Startup-Welt gang und gäbe ist. Also wir sind ja irgendwie früher mit Skype und dann Zoom und jetzt irgendwie Google Meet, was es da nicht alles gibt. Wir kennen das und das ist normal. Aber für vielleicht Lehrer oder auch Krankenschwestern, die eigentlich wenig Kontakt mit so digitalen Werkzeugen haben, für die ist es, kann ich mir vorstellen, erstmal ein Angang, auch sowas dann anzunehmen. Mhm. Und da haben wir gemerkt, da hat Corona Femna wirklich sehr, sehr stark in die Karten gespielt und wir haben uns auch mehr als verdoppelt.
Ja, okay.
Und wir haben dann auch entschlossen, das war am Anfang der Krise noch gar nicht so klar, kann man jetzt in Werbung investieren? Du sprachst ja vorher auch davon, dass viele Werbeplattformen, zum Beispiel Airbnb, die haben ja komplett ihr Werbebudget weggenommen oder runtergenommen oder große Anbieter, so wie Zalando auch.
Genau, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, dass es gerade schwierig ist, einfach dass viele Firmen einfach komplett auf Marketing gerade verzichten. Ne?
Ja. Kompletter Stopp.
Und wie habt ihr das dann gehandhabt? Ihr habt trotzdem
geworben? Es war so die Frage, geben Leute während der Krise Geld aus für Leistungen online? Weil es natürlich auch, also viele Leute haben ihren Job verloren ja auch während der Krise und es herrscht eine generelle Unsicherheit, ne, mit dem Geld ausgeben. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, aktiv in der Krise auch Geld zu investieren und haben das erste Mal richtig Marketing gemacht über Facebook und Instagram. Und dadurch sind wir dann auch sehr stark gewachsen.
Mhm. Habt ihr das dann auch gesehen in den Zahlen?
Ja.
Also in Performance?
Ja. Wir haben jetzt gedacht, okay, jetzt ist die Zeit reif.
Ja.
Die Leute sind sensibilisiert für dieses Thema Telemedizin. Und wenn nicht jetzt, dann wann investieren wir? Also wir haben quasi in der Krise investiert, was einen doppelten Vorteil auch hatte, weil Facebook und Instagram sind ja so Bidding-Plattforms. Das heißt, wenn das Angebot der Werbenden sehr stark ist, wird jede Werbung teuer. Und bei uns hatten wir halt so einen Zeitpunkt erwischt, wo, wie gesagt, ne, große Firmen ihr Werbebudget komplett entzogen haben und wir konnten daher günstig Werbung schalten. Also wir haben viele User erreicht über günstige Werbung.
Mhm.
Also die Corona-Krise hat uns wirklich geholfen, auch uns nochmal so einen Sprung nach vorne zu verschaffen.
Und abgesehen jetzt vom Beruflichen, dass es auch deinem Unternehmen geholfen hat. Wie war das denn? Wie hast du es denn die letzten Wochen so persönlich erlebt? War das auch eine große Umstellung?
Ja, eine Riesenumstellung. Ich finde, die Corona-Krise hatte zwei Gesichter für mich. Auf der einen Seite fand ich es extrem entschleunigt. Also wir waren vorher ganz durchgetaktet. Ich habe ja Zwillinge, zwei kleine Jungs, die werden dann morgens fertig gemacht, zur Kita gebracht. Dann hetzt man ins Büro, dann hat man da irgendwie 6 Stunden, dann kommt man zurück, dann holt man sie ab. Dann hat man also wirklich starkes Programm. Und die Corona-Krise war irgendwie so, dass man plötzlich 2-3 Stunden morgens einfach mit den Kindern hatte, Kaffee getrunken hat, Frühstück gegessen hat, weil man es nicht anders konnte. Mhm. Man war quasi dazu gezwungen, das Leben langsamer oder anders zu gestalten. Und das habe ich als sehr schön wahrgenommen.
Warst du hier in Berlin oder wo bist du? Bist du irgendwo hin geflüchtet?
Genau, ja. Also wir haben uns dann selbst in Quarantäne versetzt und ich bin dann aufs Land zu meinen Eltern gefahren.
Ja.
Und da war das auch sehr schön. Wir hatten Kinderbetreuung.
Ja, super.
Aber was ich gemerkt habe, so für die Firma ist, dass ausschließliches digitales Arbeiten, auf jeden Fall in unserem Fall, Kreativität mindert.
Mhm.
Und ich habe mein Team auch sehr stark vermisst. Ich fand es irgendwann, zwischendurch habe ich echt einen Koller gekriegt und dachte, also hätte ich jetzt nicht dieses Umfeld, würde ich vereinsamen und auch wahrscheinlich irgendwie depressiv werden.
Mhm.
Und ich habe das auch gemerkt, dass auch so die Produktivität im Team nachgelassen hat. Also ich glaube, digitales Arbeiten für uns ist super und das machen wir auch viel. Aber man muss sich wenigstens ein oder alle 2 Wochen mal zusammensetzen und gemeinsam brainstormen oder auch so informelle Gespräche führen.
Mhm, ja.
Das habe ich gemerkt. Also diese Einsamkeit.
Voll, ja. Haben wir auch gemerkt. Also wir fangen jetzt auch langsam wieder an, zurückzukommen. Ist es bei euch auch so, dass ihr jetzt langsam wieder alle ins Office?
Ja, so langsam trudeln wir wieder ein und treffen uns auch 2-mal die Woche, dann mit viel Abstand und viel Lüften. Und das ist super.
Wir nehmen den Podcast jetzt auch face-to-face auf und ich muss sagen, es ist jetzt auch eines der ersten Real-Life-Meetings, die ich wieder habe seit Corona und es fühlt sich gut an, aber auch irgendwie noch ein bisschen komisch.
Schon gewohnt. Ja, also man muss sich halt in die Augen schauen und man sitzt sich gegenüber. Und also was ich auch erfahren habe von einem Anwalt, der uns berät, den hatte ich bezüglich einer ganz anderen Frage, mit dem hatte ich bezüglich einer anderen Frage Kontakt und der hat mir erzählt, er hatte noch nie so viele Streitfälle auf dem Tisch liegen wie jetzt.
Ach ja?
Also die Corona-Zeit potenziert anscheinend Konflikte. Weil diese digitale Kommunikation auch konfliktanfälliger ist als face-to-face, wie wir das jetzt machen. Und weil die Menschen keinen Ausgleich haben. Also Businesspartner, die irgendwie lange Jahre zusammengearbeitet haben, die brechen jetzt irgendwie auseinander.
Hattet ihr auch irgendwelche Konflikte?
Wir hatten das zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also es hat bei uns wirklich reibungslos funktioniert. Aber ich habe einfach gemerkt, durch diesen Corona-Koller, den ich auch zwischendurch hatte, und dass man natürlich zu Hause auch gereizter ist. Ne? Also in China sind anscheinend die Scheidungsraten komplett in die Höhe geschossen nach Corona, weil die Leute einfach zu viel von sich gesagt haben.
Auf jeden Fall ein Bewährungstest. Ne?
Ja. Ja, und jede Beziehung braucht ja seine Distanz. Ne? Und wenn man nur aufeinander hockt und dann auch noch gekoppelt, also zu Hause, dann mit digitaler, schwieriger Kommunikation mit dem Businesspartner, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch viele Herausforderungen gab, auch für Startups.
Und wie war das für dich als Chefin? Also fandest du es schwieriger, remote zu führen oder?
Also ich habe gemerkt, ich mache nebenbei, also zu führen, es war gar kein Problem. Wir haben dann einfach morgendliche Check-ins immer gemacht und uns gut strukturiert. Aber ich hatte zwischenzeitlich dann auch zwei Workshops. Ich bin auch Beraterin bei VW zum Beispiel oder bei anderen Firmen. Und da habe ich einen Zoom-Workshop geleitet, einen ganzen Tag lang. Und das war krass, weil es schon eher zum Monolog hin tendiert, finde ich, weil dieses Feedback nicht so automatisch kommt. Weil
man weiß auch gar nicht, was auf der anderen Seite so passiert.
Du kannst gar nicht fühlen oder du kriegst diese Zwischennuancen gar nicht mit. Langweile ich jetzt die Gäste oder die Teilnehmer oder es ist spannend, weil die sagen ja nicht, oh ja, oder du kriegst diese, ein Lächeln kriegst du nicht mit oder
so ein aufmunterndes.
Genau. Ja, also das fand ich extrem anstrengend. Aber vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache.
Ich finde auch so Meetings, die dann länger als eine Stunde sind oder so, die sind also bei Zoom oder Telefon oder so extrem kräftezehrend, also viel kräftezehrender als live.
Ja, viel anstrengender. Und das Spannende, nochmal zurück zu Femna. Wir haben dann ja umgeswitcht von der Telefonberatung hin zu auch Videochat innerhalb der Krise. Und die Femna-Beraterinnen meinen auch, es ist viel anstrengender, so eine Beratung per Videocall durchzuführen als am Telefon.
Wieso?
Ja, gute Frage. Ich glaube, man muss sich einfach anders konzentrieren. Als am Telefon kann man vielleicht ein bisschen lockerer, also man geht ja auch spazieren, während man telefoniert eventuell. Mhm. Also da
wenn kann man sich irgendwas anderes machen vielleicht.
Ja. Und wenn man sich so gegenüber sitzt, so über den Computer, das ist schon anstrengend auch.
Voll, ja. Mhm. Ihr seid ja ursprünglich mal als was ganz anderes gestartet, als das, was ihr jetzt seid, also als Online-Shop für Heilkräuter.
Ja.
Wie kamst du denn zu der Idee? Also wie ist das denn ursprünglich entstanden?
Also es ist spannend, dass du sagst, Online-Shop für Heilkräuter.
So habe ich es jetzt für mich geframed, das, oder?
Ja, genau, weil so wurden wir auch geframed.
Ah, ja, okay.
Und meine Intention war damals, dass wir einfach eine Plattform für Frauen schaffen mit Produkten für Frauen. Und mit dem, womit wir gestartet sind, war Alternativprodukte zur Pille. Mhm. Weil das war so das erste Thema, worauf ich aufmerksam wurde, dass es eigentlich wenig Produkte gibt, die zum Beispiel bei Menstruationsbeschwerden oder bei PMS oder bei Wechseljahrsbeschwerden helfen.
Also jetzt nicht nur für die Verhütung?
Pille nicht zur Verhütung, Pille wird ja verschrieben für Akne, hormonell bedingte Akne, für Menstruationsbeschwerden, für synthetische Hormone bei Wechseljahrsbeschwerden. Ne? Und durch meine vorherige Firma, da kommen wir wahrscheinlich auch noch kurz drauf zu sprechen, Rubicop, ist mir klar geworden, dass die Suche nach natürlichen Produkten sehr, sehr groß ist und es gab es in dem Bereich nicht. Und dann sind wir gestartet mit Tees, also Kräutern als Alternative zur Pille. Aber die Vision war schon, dass man so eine große E-Commerce-Plattform für natürliche Frauengesundheit gründet. Und wir sind dann quasi an den ersten Produkten klaglos gescheitert und haben dann komplett pivotiert.
Also diese Tees und so weiter.
Genau, ja, weil in Deutschland gibt es eine Health Claims Verordnung, die hatte ich damals komplett unterschätzt. Das bedeutet, du kannst keinen Health Claim machen, also keinen gesundheitsbezogenen Claim auf die Produkte. Mhm. Und im Endeffekt konnten wir einfach nur Tee für Frauen auf unsere Produkte schreiben und keine Frau wusste, wofür dieser Tee jetzt gut war.
Also man konnte ihnen gar nicht sagen, hey, guck mal, das könnte vielleicht eine Alternative sein zu bei PMS oder sowas, weil das rechtlich nicht möglich war?
Ha, genau.
Okay.
Ja. Und wir haben aber damals schon so viele Fragen bekommen. Ich habe das und das, was kann ich einnehmen? Also dieser Bedarf von Frauen zu sprechen und Informationen zu bekommen, der war damals immer noch sehr stark präsent. Und dann haben wir ja uns umgestellt und einen Pivot hinterlegt und haben gesagt, wir gehen jetzt auf die Gesundheitsberatung, weil wir das einfach so viele
Anfragen haben. Es hat sich daraus ja eigentlich so ergeben. So
genau, es hat sich daraus ergeben. Und um die Frauen adäquat beraten zu können, haben wir auch so eine Art Home-Diagnostik. Also so sind wir in diesen Self-Care-Bereich reingegangen und verkaufen jetzt selbst Tests. Also bei uns kann Frau heutzutage einen Hormontest machen, einen Darmtest machen, bald einen Schilddrüsentest. Also sie die Werte von zu Hause selber testen und anhand dieser Werte beraten die Femna-Beraterinnen. Das sind hauptsächlich Heilpraktikerinnen, die ausgebildet sind im Bereich Frauenheilkunde oder auch andere fachtherapeutische Richtungen. Und genau, daher sind wir jetzt quasi von E-Commerce hin zu Telemedizin.
Aber da gilt dann diese Health-Claim-Verordnung nicht, oder wie? Also für diese Tests, da ist es dann anders gehandhabt.
Also beim Test sagst du einfach Hormontest. Das ist ja so, da versprichst du ja keine Besserung. Und Telemedizin ist jetzt seit einem knappen halben Jahr auch in Deutschland wirklich angekommen und auch sehr legal.
Ja.
Und du darfst dafür auch sogar werben. Das war ja vorher auch so ein schwieriges Thema oder so ein Graubereich.
Wann war der Pivot?
Also wie lange ist das jetzt her? Im letzten Jahr. Da war es noch ganz, ganz, also ich weiß gar nicht, ob es Krü damals schon gab. Das war, genau.
Krü gibt es auch schon länger, glaube ich.
Ja, in Schweden, aber die sind ja ganz neu jetzt in Deutschland, weil es im europäischen Ausland war Telemedizin ja schon sehr etabliert vorher. Aber in Deutschland, wir haben da so hinterhergehinkt. Genau, und seit März 2019 war das, haben wir auch wirklich monatlich 20-prozentige Wachstumsraten. Also es hat von Anfang an, wir haben irgendwie gemerkt, hier treffen wir irgendwie auf den Zeitgeist. Und die Leute wollen das und es ist halt, dieser Convenience-Aspekt natürlich, aber auch der Bedarf von Frauen mehr Redezeit zu haben, weil man merkt, das ist auch wieder Vergleich mit den skandinavischen Ländern, dass in Deutschland die Fachärzte nur 7 Minuten Zeit haben im Durchschnitt. In Schweden sind es 22 Minuten. Und man sich oft als Frau jedenfalls nicht gehört fühlt oder einfach sich mehr Redezeit wünscht. Ja.
Jetzt hast du vorhin gemeint, dass ihr mit der ersten Ausrichtung so grandios gescheitert seid. Also würdest du das rückblickend als Fehler betrachten oder meinst du, dass du das auch noch gebraucht hast, um dann jetzt zu deinem finalen Produkt zu kommen, was Femna jetzt anbietet?
Also es hat auch wieder zwei Seiten. Ich glaube, wir brauchten diesen Prozess, um dahin zu gelangen. Ich wäre niemals auf das Thema Telemedizin so von sich aus gekommen. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass du Investoren aufnimmst in deine Firma, Anteile weggibst und die nicht funktioniert und dass du deswegen, wenn du sie dazu überzeugen kannst, was wir zum Glück konnten, nochmal Geld aufnehmen musst und noch mehr Anteile weggibst. Das heißt, du hast relativ viele Anteile weggegeben. Also in unserem Fall war es alles überschaubar. Ich bin immer noch super zufrieden mit unserem Cap Table, nennt man das ja. Aber das ist so ein bisschen der Nachteil eines Pivots. Und das war mir vorher gar nicht klar, weil in der Startup-Welt wird ja immer gesagt, Pivots sind, ich glaube, 80% aller Startups machen einen Pivot oder verändern sich im Laufe ihres Lebens. Und dass das aber auch bedeutet, dass man ja ein Businessmodell auch ausprobiert hat, was nicht funktioniert, deswegen neue Gelder braucht, um das neue Businessmodell auszuprobieren und voranzutreiben. Das war mir gar nicht so klar. Das fand ich ganz spannend in dem Prozess, das auch herauszufinden, was auch die Nachteile eines Pivots sein können.
Aber ich meine, dass die Alternative wäre ja gewesen, dass man dann die Firma die Insolvenz anmeldet und zumacht und neu startet. Also und mit neuen Investoren oder so. Aber das kam jetzt für euch nicht in Frage?
Nee, also wir hatten damals ja auch schon eine gut funktionierende Community. Das Brand war schon etabliert, die Leute hatten schon so das mit Femna verbunden Frauengesundheit, das sagt ja auch der Name. Also da haben wir auch unterschiedliche Optionen uns ausgedacht, aber wir haben dann letztendlich gesagt, wir probieren das jetzt einfach noch und wir haben tolle Investoren mit an Bord. Also war dann für mich auch der schlankeste Prozess, also eine Firma zu schließen, eine Neugründung zu machen, das ist ja auch ein Hassel, ne? Bis du da dann da bist, dann ist schon mal ein halbes Jahr wieder vergangen, bevor du deine neue Idee testen kannst. Also wir haben uns dann einfach dazu entschlossen, mit dem existierenden Brand einfach ein neues Businessmodell auszuprobieren.
Aber wenn die Investoren jetzt nicht so mitgegangen wären, wie es bei euch jetzt gelaufen ist, dann wäre es ja auch schwierig geworden,
ja,
oder?
Ja, genau, weil dann hätte sich die Frage gestellt, ich habe ja eine Firma, die Rubicop, zu der wir vielleicht auch gleich nochmal kommen, habe ich ja erfolgreich auch aufgebaut. Aber dann wäre Femna quasi ja gescheitert gewesen. Und dann hätte sich für mich die Frage gestellt, bekomme ich denn noch einmal Geld von Investoren? Oder wie würde man denn ein Crowdfunding gestalten, was ja die Alternative ist zu vielleicht dem klassischen Investorenmodell? Geht das eigentlich über Telemedizin? Verkaufst du dann Online-Sprechstunden oder diese Tests?
Was sind die Gimmicks?
Ja, also ich finde, wenn du kein Produkt hast, keine klassische E-Commerce-Firma bist oder eine Produktfirma, gut, für Filme auch, aber du brauchst auf jeden Fall ein physisches Produkt, glaube ich, für Crowdfunding und so ein Service. Also diese Option fand ich damals eher schwierig. Ja, deswegen.
Ja.
Haben wir einfach weitergemacht. Und ich bin auch heute wirklich dankbar, dass die Investoren mir so vertraut haben, dass sie gesagt haben, okay, ihr müsst umdenken, wir unterstützen euch nochmal. Und dass das jetzt auch zum Glück ja funktioniert hat. Das weiß man ja vorher alles immer nicht.
Klar.
Ne?
Ja. Aber konntet ihr dann wirklich auch eure Community mitnehmen sozusagen?
Ja.
Also es war ja ziemlich dieselbe Zielgruppe.
Ja, zum Glück. Es war jetzt nicht komplett von irgendwie Frauengesundheit zu Autos.
Ja.
Genau, wir sind ja in dem Bereich geblieben und interessanterweise, also die Idee war ja, eine Frauengesundheitsplattform zu machen und diese Vision ist ja geblieben, nur der Weg dahin hat sich geändert.
Mhm. Ja. Kannst du dich denn noch an irgendeinen bestimmten Moment erinnern, wo du gemerkt hast, so Mist, es funktioniert irgendwie überhaupt nicht mit den Tees?
Ja.
Oder war das eher so ein schleichender Prozess?
Das war ein schleichender Prozess, der sich... und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war schlussendlich dann doch der Investor, der gemeint hat, okay, wenn wir diese Health Claims Problematik nicht gelöst bekommen, dann investiere ich nicht nochmal. Weil wie willst du ein Produkt verkaufen, für das du nicht werben darfst? Und das hat mir sehr geholfen, weil ich hätte von alleine jetzt, glaube ich, mich gar nicht unbedingt getraut zu sagen, okay, wir müssen jetzt komplett neu denken. Und ich war im Endeffekt total froh, dass wir diese Möglichkeit hatten, weil ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diese Tees. Mich hat die Produktion genervt. Es war überst kompliziert. Dann hast du so einen kleinen Warenkorbswert nur anhand dieser Tees gemacht. Die Marge ist hoch, aber du verdienst dann irgendwie 10 Euro pro Kundin. Und diese ganze, wir hatten immer Lieferschwierigkeiten und mich haben diese Tees so endlos genervt. Ich hatte überhaupt keine Lust, die Maxi zu sein, die Tees produziert. Ich habe mich gar nicht so damit identifizieren können und auch dieses Kräuterhexen-Image oder dieses komplett Alternative, ja, Femna, die machen Tees für Frauen. Das war nie das, was mir vorgeschwebt hat und wo wir uns aber irgendwie so hinentwickelt hatten. Und das war gar nicht mehr so richtig ich. Von daher war ich super froh, dass wir die Chance bekommen haben. Und jetzt würde ich sagen, sind wir wirklich die erste Telemedizin-Firma für Frauen in Deutschland, was ja auch wieder was sehr Innovatives hat. Ne?
Mhm.
Und also wir auch direktes Kundenfeedback kriegen und die Frauen so dankbar sind für unser Angebot. Und ich glaube, das brauche ich, weil Gründen ist ja auch nicht nur Zuckerschlecken und du brauchst diese Motivation und dieses positive Kundenfeedback,
ja,
auch um auch durch Durststrecken durchzukommen.
Aber das heißt, du hättest das vielleicht selber nicht diesen Schritt so radikal gewagt, wenn es jetzt nicht den Investor gegeben hätte, der dann mit dem Geldhahn
vielleicht
zu drehen.
Also die Ideen hatte ich schon so, diese Tests und auch diese Beratungs, aber es wäre wahrscheinlich nicht so schnell passiert. Und die haben gesagt, so jetzt umdenken und wir haben uns dann unterschiedliche Modelle ausgedacht und schlussendlich kamen wir dann hin zu diesem Telemedizin-Modell. Und das hat ja zum Glück auch von Tag 1 wirklich sehr, sehr gut gefruchtet.
Und wie schnell ging das dann? Also von diesem Moment, wo man sich denkt, okay, so geht's nicht weiter, ich muss jetzt was Neues machen, bis hin zu, hallo, hier sind wir mit unserem neuen Angebot und wir machen jetzt was ganz anderes, oder nicht was ganz anderes, aber
ja, ehrlich gesagt, Service. Ich glaube wirklich nur einen Monat.
Okay,
wir haben wirklich eine Landingpage hochgezogen, die Tests eingekauft, die mit komplett hässlichen Flyern gebrandet, die ich selbst gestaltet habe über so ein Amateur-Design-Programm. Aber es hat anscheinend keinen gestört.
Über GIMP.
Über Canva habe ich das gemacht.
Sehr. besser und, noch als Kim.
Aber also wir hatten, glaube ich, nach dem ersten Monat schon irgendwie so doppelt so viel Umsatz wie irgendwie in den 6 Monaten davor. Und dann dachte ich, okay, wenn die Leute irgendwie diesen hässlichen Test kaufen mit irgendwie einer relativ inkohärent zusammengestückelten Landingpage, da müssen wir irgendwie an was dran sein.
Ja. Das ist ein gutes Zeichen dann.
Ja.
Okay, jetzt hast du vorhin schon zweimal angeteasert und ich habe es bisher ignoriert, aber jetzt können wir vielleicht doch nochmal über deine allererste Firma sprechen. Die hast du ja, ich habe nochmal nachgeguckt, 2011 gegründet, ne? Da warst du ja erst 27 und gerade aus der Uni raus.
Ja.
Ruby Cup und das sind eben Moon Cups, ne? Also diese Menstruationstassen. Genau. Und wie kam das dazu? Also wolltest du schon immer gründen oder hatte ich das Produkt so ein bisschen gefunden?
Also ich wollte irgendwie immer die Welt verbessern, das wusste ich. Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, irgendwie, weiß nicht, zur Deutschen Bank zu gehen und da irgendwie so ein Traineeship zu machen. Oder ich habe ja an der Business School studiert und da ist häufig der klassische Weg, erst in die Beratung und dann irgendwie in einen Kunden oder hin zum Kunden. Oder auch große NGOs, Weltbank oder so. Das sind so die typischen Business School Karriere Wege. Und das habe ich für mich immer nie gesehen. Also ich hätte mir schon auch so NGO-Arbeit vorstellen können. Aber dann bin ich durch die Business School auf ein Studienfach gestoßen, nämlich Entrepreneurship und dann auch spezialisiert auf Social Entrepreneurship. Und damals, ich würde sagen, das ist eigentlich, ein Professor hat quasi meine Gründerkarriere maßgeblich mit vorherbestimmt, weil von ihm habe ich gelernt, dass man Gründen nicht, dass man Gründen lernen kann. Und man liest ja sehr, sehr häufig, sie oder er hat so ein Gründergen oder geborene Gründer. Und ich glaube, das war so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich dachte, man muss irgendwie aus einer Gründerfamilie stammen. Oder also.
Und du dachtest, du bist das nicht so?
Oder? Ja, oder ich hätte mich jetzt nicht irgendwie automatisch als Gründerin gesehen. Man muss ja erstmal irgendwie sensibilisiert werden für das Thema, es gibt Gründungen. Du kannst als Privatperson irgendwie, du kannst eine Firma machen. Und dann habe ich diesen Kurs belegt und da haben wir irgendwie ein Businessplan-Writing oder Businesspläne geschrieben und die Aufgabe war zu einer Idee, die auch die Welt verbessert und meine Idee waren dann, die Menstruationstassen quasi in Entwicklungsländern zu vertreiben und das war die Idee zu Ruby Cup und dann haben wir auch wieder von Tag 1, wir haben etliche Preise gewonnen und Gelder akquiriert, auch vom dänischen Außenministerium.
Das war dann in Dänemark noch, ne? Die Firma gegründet hast?
Mhm. Alles im skandinavischen Bereich. Wir haben dann zum Beispiel 200.000 Euro einfach nur Grant Money, also for free quasi Geld bekommen, vom dänischen Entwicklungsministerium. Die hatten ein Programm Innovations Against Poverty, also Innovation gegen die Armut. Und mit diesem Geld sind wir dann einfach nach Afrika gereist und haben versucht, die Ruby Cups dort vor Ort von Frauen zu vertreiben, also so ein Women-to-Women-Sales-Model zu machen, weil die Idee war damals, die Menstruationstassen natürlich an Mädchen zu geben, die keinen Zugang zu Menstruationshygieneprodukten haben und aufgrund dessen nicht zur Schule gehen, aber auch Arbeitsplätze zu schaffen.
Und
an dem Modell sind wir auch
nicht
gescheitert. Genau, also ich habe dann gelernt, you have to be rich to be green. Es ist wirklich teuer, nachhaltig zu sein, aus mehreren Gründen. Also die Investition in einen Ruby Cup war damals natürlich auf 10 Jahre gerechnet. Solange ist der Lifecycle des Produktes viel, viel günstiger, als wenn du in eine Packung Binden investierst. Aber
das Geld muss man auch erstmal haben, ne?
Das Geld brauchst du erstmal. Ja. Also häufig, was ich gemerkt habe, it's very expensive to be poor. Die armen Leute geben mehr Geld aus für Produkte als reiche Leute. Zum Beispiel in Kenia war es dann so, dass die Frauen sich eine Binde pro Tag gekauft haben.
Mm.
Anstatt
die natürlich
eine Packung Binden.
Teurer
und die werden natürlich viel teurer. Oder die Leute kaufen sich eine Zigarette für den Tag oder drei, weil sie sich die Packung nicht leisten können. Und diese ganze Logik hat dann auch für Ruby Cup gegolten. Das natürlich auf 10 Jahre gerechnet, dass ein krasseste, also sie hätten so viel Geld gespart, aber der Cashflow war nicht da.
Und was habt ihr dann gemacht?
Und dann haben wir auch ein Pivot hinterlegt, also komplett wieder unser Business Model neu gedacht. Ich bin dann nach 2 Jahren, ich hatte damals auch wirklich 2 Jahre im Slum gearbeitet und in Nairobi gelebt. Wir hatten dort eine Firma und dann haben wir die geschlossen und sind zurück nach Deutschland. Und ich würde sagen, ich habe dann quasi so diese Menstruationstassen Tasse, wie wann würde ich sagen, die erste Menstruationstasse, die auch wirklich bekannt wurde auf dem deutschen Markt.
Das gibt es ja auch noch nicht so lange hier, meine
nee,
ich. Ne?
Also, nee, das gibt es auch erst. So insgesamt gibt es sowieso das Produkt erst seit 2001 und wir waren dann 2013 auf dem deutschen Markt und dann aber auch direkt mit diesem Spendenmodell. Also unser neues Modell hieß dann Buy One, Give One. Mhm. Für jedes verkaufte Produkt wird eins gespendet und auch dieses neue Modell war damals noch sehr, sehr unbekannt. Also heute gibt es das häufiger, ne?
Ja, kennt man jetzt auch.
Ja,
viel kennt man. Von so nachhaltigen Marken und so.
Mhm. Genau.
Und das hat dann besser funktioniert.
Und das hat super funktioniert. Und wir wurden dann auch sehr schnell profitabel und sind auch gewachsen. Und Rubicop, dadurch, dass ich dänische Co-Founderinnen hatte, war dann auch international aufgestellt. Also wir haben ganz viel nach Australien, USA und Kanada auch verkauft. Und immer mit diesem Spendenhintergrund, ne? Dass wir jetzt, also weg zum Vertrieb in Afrika, wo wir übrigens auch im Supermarkt waren, aber es hat sich auch nicht rentiert. Also da waren wir quasi in dem kenianischen DM, aber es trotzdem von den Price Points hat sich das nicht rentiert. Genau, und dann sind wir hier über E-Commerce eigentlich groß geworden.
Mhm. Du bist ja dann 2016 ausgestiegen.
Ja.
Was hat dich dann dazu bewegt, aufzuhören, wenn du gesagt hast, es lief alles gut, auf einmal dann war dir profitabel irgendwann und das neue Modell halt gut funktioniert?
Also ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil da sind unterschiedlichste Dinge passiert. Aber ich glaube, der Hauptgrund war, dass wir waren uns nicht einig, wie man die Firma weiterführt. Also es gab unterschiedliche Vorstellungen, wie man die Firma leitet. Und das zweite große Problem, glaube ich, damals war auch wieder dieses nur komplette digitale Arbeiten. Also wir waren dann in Kenia vertreten, in Barcelona war dann meine Co-Founderin. Die Investoren saßen in England und es war einfach alles zu global aufgestellt, sodass wir in Berlin immer das Gefühl hatten, wir ziehen die anderen so mit, wir sind so das Zugpferd und werden so gebremst. Mhm. Und genau durch diese Indifferenzen habe ich dann irgendwann gemerkt, ich verschwende so viel Energie einfach in diese internen Geschichten und würde mich viel, viel lieber auf das Eigentliche konzentrieren, also einfach eine Firma leiten und auch Spaß. Also ich lebe ja so von Kundenfeedback und von dem Team. Das sind so meine Hauptmotivationsfaktoren. Und diese Teamkonflikte waren dann so stark, dass ich gemerkt habe, das zieht mich einfach nur runter, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich muss es jetzt einfach, ich kann jetzt nicht so weitermachen. Ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe mir das auch sehr, sehr lange überlegt. Aber ich habe dann schlussendlich gesagt, ich höre auf. Genau, und probiere nochmal was Neues.
Und deine Co-Founderin hat das dann weitergeleitet?
Genau, ja, genau.
Und hast du noch Anteile?
Ja, da habe ich die Anteile habe ich behalten, aber ich bin dann aus dem aktiven, operativen Geschäft quasi ausgestiegen. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich glaube, ich habe die Entscheidung ein bisschen zu leichtfällig auch getan. Also wenn man jung ist, denkt man ja irgendwie, die Welt steht einem offen. Ich war damals ja auch wirklich sehr, sehr jung noch, ne? Nach 3 Jahren irgendwie, naja, gerade 30 geworden. Und ich hätte mir damals nicht vorstellen können, wie stark man dann doch an etwas Materiellem hängt. Also eine Firma ist ja eigentlich was Materielles. Das ist ein Konstrukt. Es ist nicht, du bist nicht krank. Es geht nicht um dein Kind. Und trotzdem habe ich, glaube ich, 2-3 Jahre gebraucht, um über diesen Schmerz oder diese Trauer hinwegzukommen, meine Firma aufgegeben zu haben.
Eigentlich ein bisschen wie so eine Beziehung, die man dann beendet und dann doch Liebeskummer hat.
Ganz stark.
Ja.
Oder wie so, man sagt ja auch, das ist mein Baby. Und es hat sich wirklich wie was ganz Echtes angefühlt.
Hast du es dann bereut, als du dann
zwischenzeitlich
diesen Herzschmerz hattest?
Ja, ganz stark. Ich hatte ganz starke Gefühle. Vor dieser Entscheidung habe ich immer gedacht, man muss sich einfach entscheiden. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist in dieser Nicht-Entscheidungsphase stecken zu bleiben. Und dann habe ich hinterher echt gedacht, auch gerade weil ja dieses Thema immer größer wurde, es kamen Menstruationstassen auf den Markt, die sind bei DM reingekommen. Da dachte ich immer so, es war immer so bittersweet. Also ich habe mich total darüber gefreut, aber es war auch irgendwie, ich habe immer so gedacht, schade, da hätten wir auch sein können. Mhm. Aber es hat halt in diesem Konstrukt nicht gepasst.
Also, dass du zu früh rausgegangen bist vielleicht.
Ja, oder generell. Das hätte Rubicop sein können. Und Rubicop ist ja eine tolle Firma, ne? Ein super tolles, was wir an Arbeit in Afrika gemacht haben, was für tolle Partnerorganisationen dahinter sind. Mädels gehen wieder in die Schule, weil sie jetzt irgendwie, ne, eine Menstruationshygienelösung haben. Aber es hat halt leider in diesem Internen, also für mich als Person privat, nicht gepasst. Mhm. Und trotzdem war es so traurig zu sehen, irgendwie, was es auch hätte noch sein können. Mhm. Ne? Und die sind ja natürlich jetzt hauptsächlich, also ich war ja die treibende Kraft in Deutschland, und hauptsächlich sind sie jetzt im auslandssprachigen Markt.
Dadurch, ne? Jetzt nicht mehr so in Deutschland.
Nicht mehr so präsent. Mhm. Ich glaube, Rubicop nimmt auch, also hier von dem Brand Value, wenn man jetzt an Menstruationstassen denkt, hat man nicht sofort mehr Rubicop, glaube ich, im Kopf. Und das war damals einfach, eine Menstruationstasse war eigentlich synonym teilweise mit Rubicop.
Mhm. Du hast jetzt so angedeutet, dass es ja auch so ein bisschen Konflikte mit deiner Mitgründerin gab oder auch im Team so. Bei Femna war es ja auch erst so, dass du noch eine Mitgründerin hattest, die ist ja jetzt dann auch ausgestiegen, als ihr den Pivot hingelegt habt, oder?
Genau, aber das hatte ganz andere Gründe. Also das war nicht Konflikte, das war eher, also es war krankheitsbedingt. Ja, genau. Aber ich habe gemerkt, also wenn man Konflikte hat im Team, das ist schon, und das haben ja anscheinend, wenn man jetzt so das statistisch betrachtet, habe ich gelesen, 80% aller Startups, ist es schon nicht ungewöhnlich, weil man natürlich, es ist fast stärker als eine Beziehung. Also man sieht sich jeden Tag für vielleicht 8 bis 10 Stunden, andere, es gibt ja viele Leute, die arbeiten 12, 13 Stunden pro Tag, unter teilweise extrem Stresssituationen. Und ich glaube, so entstehen bei Startups Konflikte, weil es auf der anderen Seite auch keine Strukturen gibt.
Weil man sie sich selber geben muss.
Weil man sie sich selber geben muss. Genau, und häufig ist auch dieser also wer hat jetzt Entscheidungsmacht, ist nicht geklärt. Es muss alles in so demokratischen Prozessen irgendwie gemeinsam bestimmt werden. Und durch diese fehlende Struktur, wenn dann zum Beispiel jemand weniger arbeitet oder der andere hat das Gefühl, er macht irgendwie 80% der Arbeit, oder die Kommunikation passt nicht, oder wie löst man solche Konflikte? Und ich glaube, mein größter Fehler war teilweise auch damals, dass ich das Geld nicht in Coaching gesteckt habe. Wir hätten das vielleicht auch lösen können, aber als Startup hast du wenig Geld. Und dann diesen Schritt zu gehen, irgendwie 1.000 Euro pro Tag für einen kompetenten Coach auch auszugeben.
Wie so auch eine Beziehungsberatung eigentlich.
Ja, genau. Und das wird leider zu selten priorisiert. Ja?
Wobei ich das Gefühl habe, dass jetzt langsam das auch schon fast wieder so, also ich glaube, wenn man früher oder vor ein paar Jahren noch Coaching in Anspruch genommen hätte, dann wäre es eher so ein bisschen so...
Ach, tabu, ne?
Ja, genau. Mhm. So, warum kriegst du es nicht selber hin? Und mittlerweile ist es fast schon so schick, sich mit seinem Coach und mit seinen verschiedenen Coaches zu schmücken. Also vielleicht verändert sich da ja auch gerade ein bisschen was.
Ja, stimmt. Ja. Und das finde ich toll. Also da muss ich auch sagen, da wurde ich ja so ein bisschen sensibilisiert über die Firma Einhorn. Die haben, glaube ich, sind sehr offen mit dem Thema auch umgegangen, wie man Konflikte löst. Und ich fand das, glaube ich, damals immer eher so peinlich zu sagen, es gibt Konflikte, und wäre jetzt im Nachhinein, glaube ich, lieber proaktiver damit umgegangen. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe. Also mehr noch das irgendwie auch in den Vordergrund zu stellen.
Ja. Was würdest du denn jungen Gründerinnen und Gründern raten, die vielleicht auf der Suche nach Co-Foundern sind? Und es wird ja auch mal gesagt, ja, es ist super schwierig, einen passenden Co-Founder zu finden, schwieriger als einen richtigen Partner und so. Also worauf kann man denn da achten vorher?
Genau, also ich würde auf jeden Fall von Anfang an auch mir eine Coachin mit dazu nehmen, auch proaktiv, auch wenn noch gar keine Konflikte da sind, einfach, dass man sich beraten lässt von außen. Das wäre so mein Tipp. Und natürlich einfach, dass man sich über so Grundwerte einig ist. Also willst du einen schnellen Exit oder willst du eine profitable Firma aufbauen? Willst du wachsen, auch mit ganz vielen Verlusten? Oder möchtest du von Anfang an irgendwie Crowdfunding machen und profitabel sein? Was ist das Ziel? Willst du schnell viel Geld aus der Firma ziehen oder möchtest du weitere Produkte entwickeln? Also dass man irgendwie so Grundgeschichten irgendwie abklärt. Mhm. Und vielleicht aber noch mal ganz kurz zurück zu dieser Co-Founder-Problematik. Ich glaube, das, was schwierig ist, auch in der Startup-Szene in Deutschland, ist, dass häufig nur in Teams investiert wird. Mhm. Und ich habe damals auch gedacht, Mensch, ich könnte nie alleine eine Firma führen, weil Teams, Co-Founders sind auch total hilfreich, weil man natürlich Sorgen teilt und auch Entscheidungen teilt und es einem viel Last auch von den Schultern nimmt. Auf der anderen Seite birgt es auch hohes Konfliktpotenzial. Und ich habe jetzt anhand von diesen großen amerikanischen, extrem erfolgreichen Firmen häufig auf Single Female Founders gestoßen. Also die Gründerin der Maven Clinic ist alleine und geht jetzt an die Börse.
Aber nimmst du das denn so wahr, dass es so ein bisschen als ein Stigma ist, wenn man nur eine Gründerin oder ein Gründer ist und Investorengeld sucht?
Man kriegt ganz schwierig Investoren. Und ich glaube schon, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man sich ein super tolles Team zusammenstellen kann, was man dann alleine führt. Und was wir jetzt zum Beispiel bei Femna machen, du kannst da dieses Team ja auch teilhaben lassen an deiner Firma. Also wir haben jetzt auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Und somit sind sie ja eigentlich alle Co-Founder.
Alle Mitgesellschafter.
Aber die Entscheidungsstruktur ist klar.
Aber wie handhabt ihr das mit dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm? Also habt ihr...
Über ESOP, also virtuelle Beteiligungs... Eigentlich
Umsatzbeteiligung auch?
Genau. Mhm. Also nee, Umsatzbeteiligung nicht.
Gewinnbeteiligung?
Genau, Gewinnbeteiligung, ja.
Und das haben alle MitarbeiterInnen von euch?
Aktuell ja.
Mhm. Mhm. Und nimmst du das auch so wahr, dass es auch ein Grund ist, vielleicht sich für so eine Firma als Arbeitgeber zu entscheiden?
Glaube ich schon, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das endlos weiterführen würde. Also es gibt natürlich auch nur einen definierten Pool, den man auch verteilen kann. Aber auf jeden Fall für die Leute, die anfänglich dir helfen unter schwierigsten Bedingungen und vielleicht unter auch nicht Competitive Salaries quasi zu arbeiten, ist es natürlich eine tolle Incentivierung.
Wobei man dann auch wieder aufpassen muss, glaube ich, dass man dann nicht so eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Firma, die Anfangsmitarbeiter, die Anteile haben und die später dazu kommen,
absolut,
und nicht mehr beteiligt sind.
Ja, absolut. Und ich bin auch nach wie vor so ein bisschen dabei zu schauen, wie kriegt man sowas organisiert, wie kann man sowas aufstellen, ne? Mhm. Also vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie auch solche Beteiligungsprogramme dann endlos sind, dass die Leute, die ausscheiden, die dann weitergeben. Also da muss ich mich noch mehr stärker mit beschäftigen, aber aktuell, genau, haben wir ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.
Wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch?
6.
Ah, okay. Ja, das ist dann überschaubar.
Also 6, und dann haben wir auch natürlich die ganzen Beraterinnen, die bei uns sind, die sind ja alle Freelance angestellt und die arbeiten ja auch von, also deutschlandweit.
Ja. Jetzt hattest du vorhin noch ganz kurz das Coaching angesprochen. Nutzt du es mittlerweile? Also jetzt, wo du gemerkt hast, dass du das eher hättest nutzen sollen, hast du
also eine regelmäßige... Also ich habe es mit der Emily ganz viel genutzt. Das war auch sehr hilfreich von Gründerin. Femna, die Gründerin. Mhm. Und auch von Anfang an, das war super hilfreich. Mhm. Ja.
Ja, okay. Und ihr habt ja Investoren, die ja auch den Pivot mitgetragen haben. Aber hast du dir auch jemals überlegt, VC-Geld aufzunehmen, oder war das keine Option für euch?
Das ist auch immer, also ich war da auch nicht hundertprozentig entschlossen. Also mich hat es auf der einen Seite natürlich total getriggert, also viel Geld zu bekommen und dann schnell zu wachsen, und auf der anderen Seite abgeschreckt. Also ich weiß nicht, ob ich eine Firma haben möchte, die das Ziel hat, verkauft zu werden. Und das ist ja das Ziel der VCs. Und ich bin ganz dankbar, dass ich tolle Business Angel habe, die auch genug liquide Mittel zur Verfügung haben. Weil das jetzt aktuell ist unser Ziel schon, auch profitabel zu werden und aus eigener Kraft heraus zu wachsen. Mhm. Aber da war teilweise, wo ich mir einfach noch nicht so klar war, ich finde, das ist ja auch alles ein Lernprozess. Man versteht ja manchmal auch gar nicht, was ist jetzt das Ziel von wem, wie komme ich an welche Gelder? Welche Gelder sind für mich als Gründerin und für die Firmenausrichtung auch die richtigen? Ich glaube, das habe ich jetzt klarer gekriegt.
Und VC-Geld ist es nicht?
Nein, also wobei die Amy, ne, von der wir auch gerade sprachen, die hat ja auch gesagt, da gibt es auch Unterschiede. Also die hat ja anscheinend sehr, 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 sehr tolle VCs auch im Boot, die sie auch... Ja, ich habe immer so die Vorstellung von VCs, dass dann der Druck immens steigt und dass da dann irgendwie Leute sitzen, die sagen, du musst schneller weiter und schneller und höher und mehr und mehr und mehr.
Ein bisschen das Klischee, ja.
Ja, und ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, da gibt's auch Unterschiede. Aber aktuell ist mein Stand, dass ich denke, wenn wir aus eigener Kraft wachsen können und wir können sehr wahrscheinlich bald auch profitabel sein, warum? Ich habe jetzt so viele Beispiele an Firmen, die haben irgendwie Millionen Umsätze gemacht, die jetzt irgendwie Insolvenz anmelden, wo ich dann denke, warum? Warum bildest du keine Rücklagen? Warum bist du so wachstumsgetrieben, dass du dann irgendwie, wenn irgendwie 3 Monate schlecht laufen, dann bei 26 Millionen Insolvenz anmeldest? Das ist für mich so eine fremde Welt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Und aber das ist natürlich ein anderes Modell. Die haben dann wahrscheinlich 30 Millionen Kosten jeden Monat. Oder wenn sie dann irgendwie gewisse Ziele nicht erreichen, dann haben sie irgendwie 100 Mitarbeiter, die sie nicht schnell gefeuert kriegen und gehen dann in die Insolvenz. Und das wäre, glaube ich, ein Modell, da könnte ich nicht ruhig schlafen. Also das wäre nicht meins. Mhm.
Hast du Gespräche mit VCs geführt oder war das von vornherein so ein...
Ja.
Keine Option?
Ja, doch. Ich habe die auch geführt. Ja.
Und wie war da so das Feedback? Hattest du auch das Gefühl, dass euer Geschäftsmodell interessant ist für die oder?
Also was ja immer so der Klassiker ist, kriege ich jetzt von allen Female Founders auch mit, dass es irgendwie als Nische abgetan wird.
Als Frauenthema.
Ja, ja, also das verstehe ich auch nicht. Zum Beispiel das Thema Menstruation. Also wie kann das eine Nische sein? Aber das kriegen ja viele Gründerinnen zu hören.
Hat ja auch nur die Hälfte.
Ja, es sind irgendwie nur so 5 Milliarden Menschen auf der Erde.
Ja, es hat die Uschi-Gründerin auch gesagt.
Haben.
Also jetzt Uja-Gründerin.
Ja.
Ja. Dass sie immer so abgestempelt wurde als die mit dem Frauenthema. So. Ja.
Ganz komisch, ne? Ja. Genau. Und natürlich sind wir in auch einer Nische drin, aber Nischen können ja extrem groß sein. Also ich meine, Bohrmaschinenhersteller ist ja auch eine Nische. Die sind ja auch teilweise wirklich milliardenschwer. Also ja. Nischen, man denkt immer, Nischen sind klein, ne? Aber Nischen sind toll.
Das ist eine große Nische.
Ja.
Okay. Vielen Dank dir, dass du hier warst. Wir haben immer noch am Schluss ein paar kleine, schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Die würde ich jetzt mal kurz stellen und genau nicht zu lange zögern. Mhm. 9-to-5 oder Nachtschicht?
9-to-5.
Allein gründen oder im Team?
Alleine.
Haben wir jetzt schon besprochen. Seriengründer oder Langzeitchefin?
Langzeitchefin.
Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden.
Pedant oder laissez-faire?
Ein Mix.
Zuckerberg oder Bezos?
Oh, keiner von beiden.
Okay, Joker. Apple ja, oder genau. Google?
Google.
Zebra oder Einhorn?
Zebra.
VC oder Bootstrapping?
Bootstrapping.
Haben wir auch schon besprochen.
Ja.
Okay, sehr gut. Und hast du denn noch eine Gründerin oder einen Gründer, den oder die wir in die nächste Folge einladen sollten?
Ja, ich hätte natürlich jetzt Uschi gesagt, aber die hattest du schon, ne?
Die hatten wir schon mal, genau. Mm. Die hätte Amy auch vorgeschlagen.
Genau, es gibt die Gründerin von The Female Company.
Ah ja.
Kennst du die?
Ja.
Die sind
also hatten wir aber auch noch nicht im Podcast. Und noch einen Gründer?
Ein Gründer, ja, auf jeden Fall Frieda von Sleep Inc.
Mhm. Schreibe ich mir mit auf.
Ja.
Sehr gut. Danke dir, Maxi. Schön, dass du hier warst.
Ja, danke, Sarah. War ein echt sehr nettes Gespräch.
Und wenn ihr da draußen auch noch Vorschläge habt, wen wir noch so alles in unseren Podcast einladen sollten, dann schreibt uns sehr gerne an podcast@gründerszene.de. Da könnt ihr auch gerne alles andere Feedback, was ihr so habt, hinschicken. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der oder die unseren Podcast abonnieren möchte auf den üblichen Kanälen wie iTunes, Spotify und Co.